Mein Cousin Jürgen war immer der Lieblingsbuhmann, wenn meine Frau mir besseres Benehmen angewöhnen wollte. Er ist etwas aufbrausend, etwas ungehobelt und liegt im ständigen Clinch mit seiner Familie. Sein Vater allen voran kann keine 5 Minuten mit ihm im selben Raum sein, ohne dass sie streiten. Vor einiger Zeit hatte sich ihr schlechtes Verhältnis ohne ihr Zutun und Wissen in einer Präsentationstafel manifestiert, die in unserem Wohnzimmer stand. Sie war eine Leihgabe aus dem Büro und nur komplett mit 3 abwaschbaren Markerstiften. Rot, grün und blau. Meistens stand dort in meiner Handschrift etwas wie "Das habe ich nicht gesagt" zu lesen. Dazu 4 rote Pfeile, die auf diese Worte zeigten. An den Rändern der karierten Fläche waren üblicherweise die Reste vergangener Diskussionen zu sehen, die ich beim Abwischen verfehlt hatte. Damals war meine Frau im 5. Monat schwanger. Wenn sie auf unserem Sofa saß, fiel einem ihr vergrößerter Bauch recht deutlich auf.
Schatz, leg mal deine Hand auf die Wölbung. Spürst du das? Das sind die Tritte unseres Kleinen.
Ich war mir nicht sicher, ob es nicht der Herzschlag war oder ein Magenknurren. Kurz nachdem der blaue Doppelstrich auf ihrem Schwangerschaftstest uns die frohe Kunde bestätigt hatte, wedelte sie eines Tages mit einer Zeitschrift herum, die alle 2 Wochen eine kurze »Haben Sie gewusst?« Sparte mit menschelnden Neuigkeiten aus der Forschung bringt. In dieser Ausgabe ging es um eine Untersuchung an neugeborenen Kindern.
Hier steht, dass Kinder besser schlafen, wenn sie ruhige Musik hören.
Das ist doch nichts Überraschendes.
Ja, aber jetzt kommt's. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn es sich dabei um die Titelmelodie der Lieblingsfernsehserie ihrer Mutter handelt.
Echt? Wieso denn das?
Ja, die Erklärung dafür ist wohl, dass die Föten im Mutterleib bereits hören, was draußen vor sich geht und dass sie außerdem durch die Bauchdeckenspannung, den Puls, den Blutdruck und die hormonellen Indikatoren im Blut der Mutter deren Anspannungs- bzw. Entspannungsgrad mitfühlen.
Wenn die schwangere Frau sich also mit einer Tasse koffeinfreiem Kaffee vor den Fernseher setzt, die Füße hochlegt und ihre Daily Soap genießt,
dann entspannt sowohl sie sich als auch ihr Kind. Das Ungeborene assoziiert dieses angenehme Gefühl mit der Musik, die es hört, also der Serientitelmelodie.
Ein interessantes Ergebnis, keine Frage. Es hat meine Frau zum Nachdenken angeregt. Das Ergebnis steht nun auf 3 Beinen in unserem Wohnzimmer. Der rote Stift hat fast keine Farbe mehr und ich kann in der Arbeit in keine Besprechung mehr gehen, ohne an unseren letzten Streit erinnert zu werden. Worum es sich auch immer gedreht haben mag.
Denk an den Jürgen. Ich will nicht, dass unser Sohn so ein gestörtes Verhältnis zu dir bekommt.
Hatte meine Frau verkündet. Sie deutete auf den Artikel in ihrem Magazin.
Und wenn du dir das hier durchliest, dann verstehst du das auch, oder? Wenn wir streiten, dann hört er deine Stimme. Und du weißt, wie sehr ich mich aufrege. Wenn man schwanger ist, dann ist man eben emotional. Du kannst vielleicht immer gelassen bleiben, aber ich nicht.
Wir streiten uns eben. Das ist normal. Andere Paare machen das auch.
Aber wir können es besser machen. Mit deiner Stimme ist es sicher genauso wie mit der Fernsehmelodie. Er hört das dann und dann spanne ich mich an und er spürt das. Er lernt, diese Stimme ist ein Zeichen für Stress.
Ach.
Das wird später total wichtig. Ihr werdet nie eine gute Beziehung aufbauen können, weil er unterbewusst negativ eingestellt ist. Jungen brauchen eine Vaterfigur. Oder?
Wieder ihr berüchtigtes Oder? Ich hatte keine Lust, mich schon wieder über ein unsinniges Thema zu streiten und beschloss, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Der führte eben über das Büromittellager. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns am gleichen Abend trotzdem über irgendwas gestritten. Das änderte nichts am Resultat, dass ich seit dem Tag Konflikte nur auf schriftlichem Weg bestreiten durfte. Wann immer ich mich über etwas ärgerte, griff ich zum Marker. Wenn sie sich an etwas störte, zeigte sie stumm auf die Tafel. Wir waren eine sehr ruhige Familie, auch wenn mir manchmal dann doch das eine oder andere böse Wort herausrutschte. Für unterwegs hatten wir uns eine Tafel und Kreide zugelegt. Das provozierte anfangs ein paar spöttische Bemerkungen von meinen Freunden. Aber da sie alle selbst in festen Beziehungen waren, hielten sich die Kommentare in Grenzen. Ihre Freundinnen haben sich angeblich sehr lobend und anerkennend geäußert. An einem Samstagabend in dieser Zeit waren wir bei Freunden zum Essen eingeladen. Meine Frau thronte wie ein Butter auf dem kissenbelegten Stuhl. Die Rundung ihres Bauches war in ein perlmuttfarbenes Seidenkleid gehüllt, das ihre Mutter genäht hatte. Unser Gastgeber, ein promovierter Biologe, berichtete von einem Fall, den er in einer seiner Prüfungen zur Verhaltenslehre hatte erörtern müssen.
Da ging's um eine Eule, die in einen Tennisball verliebt war. Den hatte ihr ein Forscher kurz nach dem Schlüpfen ins Nest gelegt. Sie war ganz vernarrt in das gelbe Ding.
Ja, dann muss das doch bald ziemlich zerlumpt und zerbissen gewesen sein, wenn es von einer Eule geherzt wird.
Auf jeden Fall benahm sie sich ihm gegenüber, als ob er ein Eulenhahn wäre, mit dem sie ihr Nest bauen wollte.
Eulen nach Athen. Nachdem die Griechen jetzt Europameister sind, wundert mich das nicht, wenn ihr Wappentier ballverliebt ist. Ich konnte am abwesenden Blick meiner Frau erkennen, dass sie das Thema eingehender beschäftigte. Tatsächlich brachte sie es bei der Heimfahrt noch einmal zur Sprache.
Was denkst du darüber?
Wie? Was meinst du mit was denkst du? Sowas kommt schon mal vor. Wie die Gänse von Konrad Lorenz.
Ich meine über die Eule. Mir tut sie leid.
Sie tupfte sich die Nase mit ihrem Taschentuch. Wir hielten an einer Ampel und ich hatte Gelegenheit, zu ihr hinüberzusehen. Sie hatte wieder diesen Blick. Ihre Oberlippe war ein wenig angeschwollen.
Warum denn?
Mir ging dabei ein Ereignis aus unserem letzten Urlaub durch den Kopf. Sie hatte für alle herrenlosen Feldtiere, die uns in den Gassen von Barcelona begegnen würden, eine Schachtel Trockenfutter mitgenommen, welche auf der Reise im Koffer aufbrach und ihren Inhalt über meine Wäsche verbreitete. Ich roch die ganze Woche lang wie ein wandelnder Imbiss für Straßenkatzen und Hunde. Wann immer wir einem besonders hungrigen Tier begegneten, musste ich einige Schritte leewärts Stellung beziehen, damit meine Frau die notleidende Kreatur aus der Hand füttern konnte, ohne dass es von meiner Witterung abgelenkt wurde. Folglich erklärte sie nun:
Die arme Eule, weil sie ihre Liebe nie erwidert bekommen wird.
Ich glaube nicht, dass sie das so bewusst wahrnimmt.
Natürlich nimmt sie das wahr. Tiere haben auch Gefühle. Und Eulen sind besonders schlau.
Da hast du sicher recht, mein Schatz. Die Ampel schaltete um. Ich fuhr weiter. Aber wenn sie den Ball weiter umturtelt, dann muss es ihr doch auch was geben. Ich glaube, sie fühlt sich schon geliebt. Und darauf kommt es doch an. Auch wenn es letztlich nicht so ist. Wir glitten eine Weile schweigend entlang der pulsierenden Reihe der Straßenlaternen. Ich glaubte, an einer emotionalen Szene meiner Frau vorbeigeschrammt zu sein. Nun machte mich die Erinnerung an den geselligen Abend und die Absurdität des Themas albern und meine Gedanken rotierten um die Geschichte des vernarrten Nachtvogels. Sie spielten damit wie eine junge Katze mit einem klingelnden Plüschknäuel aus der Zoohandlung. Etwas leichtfertig teilte ich meiner Frau das Ergebnis mit. Also ich denke, wenn man Mitleid für jemanden empfinden muss, dann doch wohl für den Tennisball. Vom Beifahrersitz erntete ich für diese Erkenntnis nur überraschtes Schweigen. Wir waren in unserer Straße angekommen und ich war mit dem Einparken zu beschäftigt, um gleich fortzufahren. Als wir das Auto abgestellt hatten, mussten wir noch ein paar Meter bis zur Tür unseres Wohnhauses gehen. Ich versuchte, meine Behauptung besser zu erklären.
Überleg doch mal, der Ball kann selber nicht lieben. Das ist schlimmer als unerwidert zu lieben, nicht? Und er kann ihre Liebe nicht fühlen. Das ist sicherlich auch ein hartes Los.
Ich grinste, aber es war schon zu spät. Vielleicht lag es an der späten Stunde. Vielleicht fühlte sich meine Frau nicht wohl und war deswegen empfindlich. Ihre Oberlippe, immer noch voluminöser als sonst, zitterte ein wenig. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, die Zusammenfassung der Bundesliga zu genießen und dann gelassen ins Bett zu gehen. Die Hoffnung darauf schwand nun. Das alles nur wegen dieser blöden Eule, dachte ich in einem plötzlichen Aufwallen von Zorn. Ich zerrte den Reißverschluss meiner Tasche auf, die über meiner linken Schulter hing, und fasste in das große Fach für Mappen und Ordner. Das Schächtelchen mit der Kreide war darin, ebenso die dunkelgrüne Tafel mit ihrem Holzrahmen. Beides zog ich heraus. Meine Frau würde später sagen, dass es diese Geste war, die unseren Streit verursacht hatte. Aber ich weiß es besser. Wir hätten mit dem ganzen Thema besser nicht begonnen. Denn es trug das Miasma unseres Streits von Anfang an in sich. Ich hänge auch nicht der Lehre an, dass man durch diese Debatten etwas gewinnt. Dazu könnte ich ein Zitat in Kreide meißeln. Worüber man nicht reden kann, davon soll man schweigen. Das hat Wittgenstein gesagt. Er hat nie Kinder gehabt.